Wir sind im Kolosserbrief. Wir wollen jetzt durch den Kolosserbrief durchgehen. Das letzte Mal haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, wieso dass sich der Paulus als Apostel bezeichnet, und haben dann gesehen, der Timotheus bezeichnet er nicht als Apostel, und das ganz bewusst. Und wir haben dann gesehen, dass Apostel die Menschen sind, die Jesus auferstanden gesehen haben. Und sie haben auch durch das eine besondere Autorität, weil sie sind Augenzeugen. Und wie das auch mit den Briefen ist in der Bibel, die Briefe, die werden nicht einfach so ungefähr eingeleitet, dass der Paulus denkt, ja, jetzt muss ich ja irgendwie einen Einstieg finden. Sondern man merkt, dass in den Briefen, überhaupt die Bibel ist für mich ohnehin ein Kunstwerk, auch ein literarisches Kunstwerk, immer schon in der Grußformel, schon das Programm vom Brief enthalten ist. Das heisst, wenn der Paulus da sich als Apostel bezeichnet, dann hat er ganz eine bestimmte Absicht zu betonen gegenüber den Thessalonikern, einer von den ersten Briefen, wo die Gemeinde so richtig aufgelebt hat, hat der Paulus gar nicht davon geredet, dass er Apostel ist. Aber da, in Kolosse, da sind Sachen, wo apostolische Autorität wichtig ist. Und darum macht der Paulus von Anfang an deutlich, ich schreibe neu, als eben der Apostel. Ich habe besondere Autorität. Was ich sage, hat ein besonderes Gewicht. Und heute beschäftigen wir uns mit denen, die angeschrieben werden, ein bisschen mehr. Ich lese einmal die ersten beiden Verse im Kolosserbrief. Wir werden also heute immer noch bei der Begrüßung stehen bleiben und dann nächsten Sonntag mit dem Vers 3 weiterfahren. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus, an die Heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Der Paulus bezeichnet jetzt die Empfänger mit zwei Sachen. Also, es sind die Heiligen in Kolosse und die gläubigen Brüder in Christus. Sie haben vielleicht gesehen, wo sie hineingelaufen sind, hat es geheißen, leben in zwei Welten. Und der Paulus tut jetzt mit diesen einfachen Begriffen, tut er gerade die zwei Welten aufgreifen. Also einerseits sind ihr in Kolosse, dort wohnen ihr, sind ihr zuhause. Andererseits sind ihr in Christus. Und damit macht das Programm vom ganzen Brief bekannt. Es geht nämlich genau um das Spannungsfeld, dass wir als Christen in der Welt leben. Wir sind sowohl in Zürich als auch in Christus. Das ist gar nicht mehr so einfach. Das ist ein grosses Spannungsfeld, das sich auftut. Und genau das ist das, was jetzt nachher der Paulus entfaltet, das, was das heisst, in Christus zu sein, in dieser Welt. Schauen wir aber zuerst einmal den Ort auch ein bisschen an, in Kolosse. Wir haben hier ein Plänchen. Ist schon mal jemand in der Türkei gewesen? Und auch in Kolosse? Laodicea, Hierapolis. Gut, das ist gerade in der Nähe. Da haben wir Laodicea. Und das Kreuz hier ist Kolosse. Und dann ist noch Hierapolis. Das waren so drei Orte im Lykos-Tal. Das ist ein Fluss, wo da durchfließt, den sehen wir natürlich auf dieser Karte nicht. Aber das ist in der Türkei. Und da befindet sich eben das Kolosse, wo der Brief hingeht. 17 Kilometer ist Laodicea weg und Hierapolis 20 Kilometer. Der Wohlstand, der damals geherrscht hat in dem Kleinasien, ist darauf zurückzuführen, auf einen sehr fruchtbaren Boden, auf Industrie und Handel. Es hat fruchtbare Wiesen gehabt, es hat grosse Schafherden, hat man schon grosse Schafherden geführt, und dadurch ist eine grosse Wolle- und Webereiindustrie entstanden, gerade besonders eben in dem Lykos-Tal. Es hat sogar eine Farbe gegeben, wo man so eine Purpurfarbe, die hat man die kolossische genannt. Also der Ort, der hat ein bisschen etwas eine Ausstrahlung gehabt. Das ist jetzt nicht einfach so eine hinterpfupfige Ort gewesen, wo kein Mensch eine Ahnung hat. Da sind auch Heer haben gelagert, wenn sie in den Krieg gezogen sind. Nach Mesopotamien hat es gegeben, dass Heer durch Kolossä gezogen sind, römische Heer und so weiter. Es war also ein pulsierendes Leben gewesen, eine Stadt, wo der damalige Atem der Welt angeschlossen war. Man hat sehr regen Handel getrieben. Das zeigt die Inschrift, die man gefunden hat von einem Fabrikant, der in Hierapolis gelebt hat. Von dem wird auf dem Grabstein gesagt, dass er 72 Mal in seinem Leben, also nicht in der heutigen Zeit, damals 72 Mal von Kolossä da durch nach Italien ist. 72 Mal. Das kann man sich vorstellen, das ist noch viel. Da ist man natürlich nicht in zwei Stunden angeflogen. Und man nimmt an, dass der Mann die Fahrten gemacht hat, um Handel zu treiben, um Geschäfte abzuschliessen und so weiter. Also, wir müssen gar nicht immer meinen, wir sind jetzt die Welt, die lebt und pulsiert und die weltweit handelt. Das ist eigentlich immer ein bisschen so gewesen. Rom ist das Zentrum, eine Grossmacht. Und man hat natürlich Handel getrieben auf diesen Strassen hin und her. Das ist eine riesige Bewegung gewesen. In Hierapolis, wo ganz nöch ist, bei Kolossä, hat es Altär gehabt für den Gott Apollo. Jeder Ort, der natürlich etwas von sich gehalten hat, hat Tempel gehabt und Götter, die sie besonders verehrt haben. Sie haben auch die syrische Göttin Artagatis verehrt. Und in Hierapolis hat es auch heisse Quellen gehabt. So Quellheiligtum. Das ist übrigens von dort her interessant. In der in der Offenbarung heisst es überall, du bist weder kalt noch warm. Oder? Das ist ein Bezug auf die Quellen, auf die heissen Quellen, die dort in dieser Gegend sind. Man hat, das Quellheiligtum ist verehrt worden, ist ein Wallfahrtsort gewesen, wo man vielleicht kann sagen, vergleichbar mit Lourdes, wo Menschen angereist sind und sich viel davon versprochen haben. Hierapolis war das Zentrum des Mysterienkultus. Und auch in Kolossä hat das religiöse Leben pulsiert, wie es überhaupt pulsiert hat in der damaligen Zeit. Das Thema Gott ist nicht ein Tabuthema. Man hat Götter verehrt. Man hat Götter angebetet. Kaiser haben Lobeshymnen geschrieben auf Götter. Wo wir würden denken, wenn das bei uns jemand macht, würden wir denken, jetzt ist er in einen extremen Kreis gekommen. Das war dort überhaupt nicht so gewesen. Es war mehr das Klima gewesen, wie wir auch heute in anderen Ländern haben, wo man ein Thema vom Glauben kann ansprechen kann, wo man anderen kann fragen kann, ja, wie glaubst du an Gott oder wer ist Gott für dich und er dir Auskunft gibt und er sich auch interessiert, was ich glaube. Bei uns ist ja Glauben eigentlich eher ein Tabuthema. Man redet nicht davon, man fühlt sich in die Teamsphäre reingetrampelt, wenn man fragt, was glaubst du. Das war eine ganz andere Mentalität gewesen. Also es war ein pulsierendes, religiöses Leben gewesen. Kolossä ist damals eine bedeutende und aufstrebende Stadt gewesen, ist dann später durch schwere Erdbeben zerstört worden. Man findet auch gewisse geografische Sachen nicht mehr. Man kann die vielleicht wieder abstellen. Da. Aber damals ist das eine gute Stadt gewesen. Und man konnte stolz sein, in Kolossä die Heide zu sein und da dazuzugehören. Der Ort und das Land, wo wir leben, hat für uns eine grosse Bedeutung. Ich weiss nicht, ob ihr euch dem irgendwann bewusst seid. Der Ort, wo wir leben und Herkunft, wo wir herkommen, gibt uns eine Auskunft. Oder wir meinen, es gibt uns die Auskunft darüber, wer wir sind. Wir sind stolz auf unseren Wohnort. Da gibt es ja Diskussion zwischen den Basler und den Zürcher. Und unser Kantönligeist zeigt auch in humoristischer Art, dass das doch irgendwo sitzt. Wir berufen uns auf den schönen Zürichsee, Berner auf die Laube, wo man drunter laufen kann, und so weiter. Jeder hat seinen Ort und jeder ist irgendwie, identifiziert sich damit und ist irgendwo ein Stück weit stolz und hat den Eindruck, ich wohne am besten Ort. Und auch wenn wir uns auflehnen, oft gegen die Schweiz, das macht man meistens, wenn man dann drin ist. Und die besten Eidgenossen gibt es immer, wenn sie ins Ausland gehen und dann fangen sie an, rühmen, was für eine wunderbare Schweiz wir haben. Das kann manchmal so weit führen, dass wir uns etwas auf unsere Herkunft einbilden. Als ob wir etwas dafür können, dass wir in der Schweiz leben. Ich kann Ihnen sagen, ich kann nicht so viel dazu beitragen, dass ich Schweizer bin. Überhaupt nichts. Ich bin einfach in die Welt gekommen. Ich hätte gerade so gut können im Kosovo auf die Welt kommen. Ich hätte gerade so gut können in Amerika auf die Welt kommen. Ich hätte können in China auf die Welt kommen. Wäre einfach die Chinesen. Ich habe überhaupt nichts dafür, dass ich Schweizer bin. Und trotzdem verhalten wir uns oft so, als wenn wir etwas dafür könnten. Und die Gefahr, wo da drin steht, dass wir stolz werden für unsere Herkunft, stolz auf unsere Familie, wo wir herkommen. Das geht bis dorthin, wenn ich jetzt besonders intelligent bin, habe ich nicht so viel dazu, also nicht ich, meine mich, aber wenn jemand besonders intelligent ist, hat er nicht so viel dazu beigetragen. Er hat sie die Wiegen bekommen. Wir haben alles mitbekommen. Das ganze Kapital, unsere Nationalität, alles. Und wir stehen in der Gefahr, auch als Christen, uns zu stark über unsere Nation zu definieren und uns zu stark einzubilden, wir seien ein besonderes Volk als Schweizer. Wir übersehen oder überheben uns oft über Menschen von anderen Nationen, vielleicht nur darum, weil sie ärmer sind. Und wir bilden uns etwas darauf ein, weil wir so einen Wohlstand haben und vergessen, dass die Schweiz nicht, seit sie existiert, in so einem Wohlstand lebt. Sondern dass die Schweiz auch schon Flüchtlinge hat. Und zwar Wirtschaftsflüchtlinge, weil sie da nichts mit zu essen bekommen haben. Darum haben wir eine riesige Auslandschweizer Gemeinde verteilt. Der Ort, wo wir leben, gibt unsere Identität. Und ich habe nichts gegen ein gesundes Nationalbewusstsein. Gegen eine gesunde Identifikation mit unserer Herkunft, die brauchen wir tatsächlich auch für unsere Identität, aber wir stehen in der Gefahr, wenn wir sie anfangen zu verherrlichen und uns zu wichtig nehmen. Je weniger der Mensch etwas hat, woran er sich heben kann, was ihm zu einem gesunden Selbstbewusstsein verhilft, desto mehr neigt er zu einem übertriebenen Nationalismus, der dann schnell einmal bei einem Rassismus landet. Wir sind in Zürich zuhause. Und dass Sie in Zürich zuhause sind, das hat mit Ihrem Leben zu tun, mit Ihrer Herkunft. Vielleicht haben Sie das auch mal entschieden, Sie wollen in Zürich leben. Aber Zürich, finde ich auch, ist eine schöne Stadt. Aber keiner von uns kann sich etwas darauf einbilden. Keiner von uns kann sich etwas auf Familien einbilden. Die Antwort dafür wäre eigentlich, dass wir dankbar sein kann. Dankbar sein für die Sachen, die einem mit Wiegen gelegt sind, aber nie sich über andere erheben, wie sie eine andere Herkunft haben. Aber viel bedeutungsvoller ist der zweite Wohnsitz, den Paulus erwähnt. Die Kolosser, die heiligen Gläubigen in Christus. Das ist ganz eine starke Betonung, macht er da, in Christus. Der Wohnort Zürich oder ihr wohnt ja noch an anderen Orten, einfach um Zürich herum, die können wir wechseln. So kann auch der Brief, den er Kolosser geschrieben hat, den kann man auch in Laodicea vorlesen. Der entscheidende Ort, wo uns als Christen auszeichnet, ist, dass wir in Christus sind. Oder wie Jesus das noch prägnanter sagt, wir in Christus und er in uns. Jesus hat unserem Leben eine neue Identität gegeben. Paulus sagt, wenn ein Mensch zu Christus gehört, also in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei. Etwas Neues hat angefangen. In Christus werden wir als Menschen neu definiert. Sind wir uns dessen bewusst? Wenn wir Christen werden, werden wir als Menschen neu definiert. Unser ganzes Wertesystem, was für uns Bedeutung hat, wird umkrempelt. Es gibt eine neue Definition vom Menschen. Ein neuer Mensch ist entstanden. Der hat eine neue Herkunft. Nicht mehr der geografische Ort ist das, was ihn im Wesentlichen auszeichnet. Nicht seine Familie, wo er daraus herausgewachsen ist, ist die, die ihn wesentlich charakterisiert in seiner Persönlichkeit. Er ist neu geschaffen. Die Bibel braucht gerade sogar das Wort von der neuen Geburt. Er ist neu geboren, also hat einen neuen Vater. Hat eine neue Herkunft. Der Mensch wird neu definiert in Christus. Was für uns wichtig und prägend war, bis wir Christus gekannt haben, tritt in den Hintergrund, weil jetzt wird etwas Neues definiert. Jetzt werden andere Werte eingeführt. Herkunft, gesellschaftliche Stellung, verlieren Bedeutung. Der Paulus sagt, es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude oder Nicht-Jude ist. Also Nation hat keine Bedeutung mehr in Bezug auf die Rettung. Natürlich, in unserer Welt hat sie immer noch Bedeutung, auch für uns. Wir haben unsere Pass. Ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau, durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle ein neuer Mensch geworden. Durch die Verbindung mit Jesus Christus sind ihr neu definiert worden. Ihr habt ein neues Wertsystem. Ihr seid neu gemacht worden. Christus, in Christus haben wir alle den gleichen Vater. Und alle werden das gleiche Erben antreten, unabhängig welche Nation, unabhängig welches Geschlecht, unabhängig welcher Bildungsstand, unabhängig welches Einkommen. Wir werden alle das gleiche Erbe antreten. Dort gelten andere Maßstäbe. Und im Galaterbrief sagt der Paulus nochmal, darum hat es keine Bedeutung mehr, beschnitten zu sein und auch keine unbeschnitten zu sein. Das ist wieder Judenheide, das Bild von beschnitten und unbeschnitten. Was allein zählt, ist durch Christus neu geschaffen sein. Das zählt. Und das leuchtet uns jetzt ja ein, vielleicht. Ich könnte es noch ein bisschen intensiver immer wieder drauf einschlagen, aber ich glaube, wir haben es begriffen. Aber was uns nicht so leicht fällt, ist, dass wir auch dementsprechend denken und leben. Der Jakobus muss die Gemeinde auffordern. Und wenn wir damit ein Problem haben, sind wir nicht die Ersten. Er muss sie auffordern und ermahnen, aus dieser Sicht zu leben miteinander. Er sagt, meine Brüder, ihr glaubt an Jesus Christus, unseren Herrn, der Gottes Herrlichkeit teilt und dem alle Ehre zusteht. Dann dürft ihr unter euren Glaubensbrüdern nicht Unterschiede machen, je nachdem, ob jemand in der sozialen Rangordnung hoch oder niedrig steht. Also wenn ihr miteinander in Christus sind und an Christus glaubt, so ist es nicht richtig, wenn ihr Unterschied macht nach dem Wertsystem, das in dieser Welt gilt, nach der sozialen Rangordnung. Es ist nicht gerechtfertigt. Es gibt keinen Grund dazu. Und er macht ihm noch ein Beispiel, tut das noch veranschaulichen. Er sagt, nehmt einmal an, ich versammle euch zum Gottesdienst und es kommt ein reicher Mann mit goldenen Ring und vornehmer Kleidung rein. Und es kommt ebenso ein Mann rein, der Lumpen anhat. Und ich sage zum gut gekleideten Mann, ganz respektvoll, bitte, bitte, komm, nehmt Sie da den bequemen Platz. Den haben wir extra für Sie reserviert. Und der mit Lumpen kommt, sagt mir, du kannst da hinten anstehen oder da neben meinem Stuhl anhocken. Am Boden natürlich. Er hat ja Lumpen an, warum soll er auf dem Stuhl sitzen? Das ist also nicht meine Geschichte. Das erzählt Jakobus in seinem Brief, könnt ihr es nachlesen. Und dann sagt er, trefft ihr da nicht höchst fragwürdige Unterscheidungen und urteilt nach verwerflichen Maßstäben? Sind ihr euch nicht bewusst, dass das, was ihr da macht, höchst verwerflich ist? Auch wenn ihr von eurem Denken als Menschen, von eurer Prägung, was ihr gelehrt worden sind, was man muss achten und nicht achten, euch nach dem Muster verhalten, aber jetzt habt ihr ein anderes Muster, eine andere Wertung. Jetzt zählt das, was ein Mensch in Christus ist, ist unabhängig von seinem sozialen Status. Da sind wir gefordert, unsere neue Wirklichkeit, unsere neue Definition als Menschen wirklich ernst zu nehmen. Und wir müssen uns fragen, muss auch ich mich fragen, sehen wir geschwisterte Christen zuerst, wenn wir ihnen begegnen, das, was sie in Christus sind, und dass sie das würdigen? Oder, egal was sie für einen Bildungsstand und was sie für einen Beruf haben, was sie für eine gesellschaftliche Stellung haben? Oder sehen wir zuerst ihre gesellschaftliche und soziale Stellung? Der Jakobus sagt, wenn ihr dabei Unterschiede macht, begeht ihr eine Sünde und steht vor dem Gesetz als Übertreter da. Was sehen wir im Mensch? Und was sehen wir mal erst in einem Mensch, wo wir wissen, der ist in Christus? Sehen wir, dass er in Christus ist und dass mich das mit ihm verbindet? Oder ist es so, dass mir das noch wichtig ist, was der Mensch denn auch noch für eine soziale Stellung hat. Dass ich dem vielleicht kann sagen, ja, ich verkehre mit dem intensiv und der ist ja Generaldirektor bei den Novartis. Ich habe nichts gegen einen Generaldirektor, der Christ ist. Wunderbar. Aber wie schauen wir den Mensch an, den Christ? Und wie sehen wir denn den, der vielleicht einen Beruf hat, der gar nicht so angesehen ist, aber ist auch Christ? Ist uns der Mensch auch so viel wert? Einfach darum, weil er in Christus ist mit mir. Ich denke, die Bibel tut das nicht, jetzt auch der Jakobus, nicht umsonst aufgreifen. Und ich glaube auch der Paulus im Kolosserbrief greift nicht umsonst das Thema auf, was in Christus sein. Und er tut nicht umsonst jetzt in der Folge Christus ganz gross machen. Je stärker ich in Christus bin, je stärker zerfällt das Wertsystem, wo ich drin aufgewachsen bin, will ich dann immer mehr erkennen, was für ein Reichtum ich in Christus habe. Wer nicht Christ ist übrigens, muss ich vielleicht auch noch sagen, der hat auch zwei Wohnsitze in der Bibel. Der wohnt auch in Zürich oder weiss ich wo. Und dann redet die Bibel davon, er wohnt im Argen. Wir wissen aber, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Oder in der guten Nachricht, die sagt es so, doch die ganze Welt ist in der Gewalt des Teufels. Also auch da gibt es einen zweiten Wohnsitz. Es gibt eben dann auch einen Weg aus dieser Lage, aus dem Argen raus. Das ist einfach die Dimension, wir haben die sichtbare Dimension, wir haben die unsichtbare Dimension. Und auch die greift der Paulus dann später auf, wenn er uns auffordern, wir sollen trachten nach dem, was da oben ist, nicht nach dem, was in dieser Welt ist. Da werden wir dann sicher auch noch anschauen. Aber Jesus Christus, der sein Leben für unsere Sünden hingegeben hat, das tat er, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien, die vom Bösen beherrscht wird. Also das heisst, Jesus ist gekommen, uns rauszunehmen aus dem bösen System, aus dem System, das im Grunde genommen den Menschen zugrunde richtet, um uns unter seine Herrschaft zu nehmen, wo Friede, Freude und Erlösung ist. Du kannst eine Lösung erfahren und du kannst entscheiden, ob du deinen Wohnsitz wechselst, genauso wie du kannst entscheiden, ob du von Zürich nach Basel ziehst. So kannst du entscheiden, ob du von dem Wohnsitz, wo die Bibel vom Bösen oder vom Argen redet, der auch personifiziert gemeint ist, zu Christus wechselst. Man kann zügeln. In der unsichtbaren Welt kann man zügeln. Das ist noch interessant. Der Paulus sagt das so: Jesus hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Er hat uns versetzt, das heisst, wir müssen nicht einmal selber zügeln. Er hat uns zügelt. Durch das, dass er am Kreuz gestorben ist. Er macht unser Leben anders. Er definiert das Leben anders. Unsere Aufgabe ist einfach, zu ihm zu kommen und an ihn zu glauben. Und dann haben wir eigentlich den wichtigsten Wohnsitz geregelt, nämlich den, der auch eine Bedeutung hat, wenn wir die Welt verlassen. Und jetzt grüßt der Paulus noch mit dem Aussage: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Oft heisst in den Briefen in der antiken Welt Freude zuvor. So wie wir schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, haben sie geschrieben, Freude zuvor. Paulus schreibt das nicht. Er scheint sich bei dem Gruß noch etwas mehr überlegt zu haben, als sich in den Floskeln der damaligen Welt sich denen zu bedienen. In dieser Spannung, die er auch deutlich macht, vom Wohnen in Kolosse und Wohnen in Christus, zwischen Himmel und Erde, sind zwei Sachen für die Gemeinde sehr wichtig. Gnade, denn sie können nichts aus eigener Leistung erreichen, sondern nur aus Gnade. Und der Friede, der von Gott kommt und der nur dann kann funktionieren, auch unter der Gemeinde. Leben in zwei Welten. Wir haben zwei Wohnsitze erwähnt, da der Paulus. In Kolosse, wo die Gemeinde heim ist, der ist der eine. Und der andere, der ist in Christus. Der Paulus weiss natürlich, welcher das ihm wichtiger ist. Aber wir sehen da, wie kunstvoll er den Brief aufbaut, weil das ist genau das Thema von seinem Brief. Der Paulus begrüßt da die Gemeinde und gibt gleichzeitig, wie das Programm von dem Brief deutlich. Er beschäftigt sich intensiv mit den verschiedenen Einflüssen, wo die Gemeinde ausgesetzt ist in Kolosse, in dieser Welt, wo pulsierendes Leben ist, und zeigt auf, wie wir als Christen da drin können leben. Er will in dem Brief vor allem Christus gross machen. Er will nicht zuerst mit dem Zeigefinger kommen und sagen, schau, ich sage jetzt euch, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du gerade auch nicht. Und das darfst du. Aber 100 Sachen darfst du nicht und eins darfst du. So stellen sich ja manchmal die Leute den Glauben vor. Das ist natürlich völlig Humbug. Was Paulus macht, ist, dass er jetzt viel Zeit verwendet, um Christus zu gross zu machen. Dass, wenn ich die Grösse von Jesus sehe und wer Jesus ist und was das heisst, in Christus zu sein, dann regeln sich die anderen Sachen viel leichter. Der Glaube an Jesus ist nicht ein das dürfst und das dürfst du nicht, sondern ein Glaube an Jesus ist in Jesus zu sein. Geborgen in Christus. Grösse Gottes zu erkennen. Schauen Sie, wenn Sie von etwas begeistert sind. Nehmen wir jetzt mal, das kommt mir jetzt gerade das in den Sinn. Wenn Sie sich verlieben in einen Mensch und Sie völlig begeistert sind von dem, wie wichtig sind Ihnen die anderen? Nicht mehr so, oder? Ich habe nichts dagegen, es ist ja so. Und sie werden, um die Beziehung zu dem Mensch zu pflegen, werden sie ihr Leben entsprechend einrichten. Und genau so ist es mit dem Glauben. Je klarer mir ist, wer Christus ist, seine Größe, seine Herrlichkeit, was er für mich getan hat, je wichtiger wird er mir und je mehr tue ich mein Leben automatisch entsprechend gestalten, weil ich das will. Weil das ist, was der Paulus mal sagt, ich weiß, an wer das ich glaube. Darum mache ich das. Ich weiß, wem das ich vertraue. Darum bin ich fasziniert, das treibt mich vorwärts. Und so ist das auch der Weg, wo der Paulus geht. Und da in dieser Grußformel tut er schon mal vorpfaden und anzeigen, dass er das Spannungsfeld vom Leben in dieser Welt aufgreifen und zu wohnen in Christus. Er will mit seinem Brief vor allem Christus gross machen, dass wir wissen, was für ein Reichtum wir in ihm haben. Ein Reichtum, der völlig ausreicht. Und es wäre schön, wenn unsere Freude durch das Anschauen vom Kolosserbrief wächst, dass wir in Christus sind. Und dass unsere Identität, Definition von mir als Mensch, immer stärker, nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch von dort her kommt, wer wir sind in Christus. Das ist nämlich auch das Ziel, das Paulus gemacht hat. Gott hat, wenn du an Jesus glaubst, dich neu definiert. Du bist ein neuer Mensch geworden. Und die Definition, die tut jetzt der Paulus entfalten, indem er uns Christus gross macht. Ich bete mit uns. Ja, Vater, du hast uns in die Welt hineingestellt. In eine Welt, die von ganz bestimmten Werten und Sichten geprägt ist. Wo man weiss, was Ansehen hat und haben soll und was nicht. Und du kommst mit einem ganz anderen Wertsystem. Bei dir gelten ganz andere Regeln. Du schaust Menschen mit anderen Augen an als mir. Und vor allem hast du uns durch deinen Sohn Jesus Christus, der gestorben ist für uns, neu definiert. Und hast uns in eine neue Sicht hineingestellt. Wir wollen dir auch sagen, dass wir uns nicht brüsten können, damit, dass wir das alles so wunderbar schon verinnerlicht hätten. Aber wir wollen dir einfach sagen, wir wollen daran arbeiten. Und wir wollen lernen, auch untereinander uns immer mehr und bewusster zu begegnen als Menschen, die in Christus sind. Egal, was für eine gesellschaftliche Position wir einnehmen. Dass wir uns verstehen als Geschwister, die unser Reichtum in dir haben. Hilf uns dabei. Gerade auch, wenn wir in den nächsten Wochen uns mit dem Kolosserbrief beschäftigen. Ich danke dir. Amen.